In der heutigen Episode Learnings aus 2 Jahren Selbstständigkeit. Was verändert sich? Wie verändert man sich selbst? Wie verändern sich die Ansichten? Und wie geht man mit Ereignissen um? Darüber sprechen Dr. Ricarda Lieber und ich, Christian Henrizi, und philosophieren so ein bisschen hin und her und kommen zu ein 2 klugen Ergebnissen. Insofern hört gern rein. Viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Heute in Episode 77 ist wieder Ricarda zu Gast, die 3. von 4 Aufnahmen. Jetzt erfahren wir in der heutigen Episode, was die Learnings aus 2 Jahren Selbstständigkeit sind. Liebe Ricarda, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Schieß doch mal los. Was sind denn deine Learnings aus deinen 2 Jahren Selbstständigkeit? Wie verändert man sich selbst und wie verändern sich die Ansichten auf die Dinge und der Umgang vor allen Dingen mit den Resultaten, mit den Ereignissen?
Ja, Christian, also eins der größten Learnings aus den ersten 2 Jahren war eigentlich, dass ich nicht alle Dinge gleichzeitig umsetzen kann, die ich mir vornehme, da ich dafür einfach viel zu perfektionistisch bin. Man startet in die Praxis, man ist hoch motiviert. Man könnte platzen vor Ideen und man hat einfach so einen Tatendrang. Und es ist mir super schwer gefallen, am Anfang zu priorisieren, was kann ich gleichzeitig schaffen und was muss vielleicht auch einfach noch warten. Und das war eins der größten Learnings für mich, Dinge auch mal hinten anzustellen und nicht zu viel in zu kurzer Zeit zu wollen. Ich musste ganz hart lernen, geduldiger zu sein und vor allem nicht nur im Umgang mit mir selbst, sondern natürlich auch mit meinen Mitarbeitern. Weil das, was ich von mir selbst verlangt oder gefordert habe, würde man ja auch gerne im Gegenüber sehen. Ja, ich habe gelernt, dass auch jeder kleine Schritt nachhaltig eine große Wirkung haben kann und dass ich nicht nur bis übermorgen gucken darf, sondern jetzt nach den 2 Jahren sehe, was auch jeder kleinste Schritt für eine Wirkung hatte. Ja, und das ist einfach eins der Learnings, die mich am meisten auch verändert hat bis jetzt.
Gib mal ein Beispiel, wo du siehst, okay, so habe ich am Anfang reagiert oder das wollte ich am Anfang unbedingt erzwingen und das hat mir eigentlich nichts mehr als Ärger gebracht. Hast du so ein Beispiel?
Wenn es um Dokumentation geht zum Beispiel, da hätte es mich am Anfang wahnsinnig gemacht, wenn auch nur ein Wort falsch geschrieben gewesen wäre oder das nicht genau perfekt nach dem Schema F ausgesehen hätte. Und ich habe super oft Mitarbeiter hin, das gesagt und wieder zurück und dann selbst verbessert. Und das sind Dinge, die ich mittlerweile einfach akzeptieren kann, die mich auch nicht mehr auf die Palme bringen und in denen ich einfach gelassener geworden bin. Ich habe gelernt, dass es keinen Unterschied macht, ja, im Umgang mit dem Patienten, im Erfolg der Praxis, ob der Punkt jetzt richtig gesetzt ist oder ein Buchstabe vielleicht freigeschrieben wurde.
Witzig, dass dir so etwas überhaupt auffällt.
Ja.
Gehst du das abends immer durch, was da alles dokumentiert ist?
Ich gehe alles durch. Ich gehe jede Akte durch, jede Akte der Prophylaxe durch. Also am Anfang war es so krass, dass ich sogar jeden vergebenen Termin durchgegangen bin. Nur das ist irgendwann auch einfach zu viel, ne? Weil das macht einen selbst dann irgendwann wahnsinnig, wenn man denkt, es muss alles irgendwie perfekt sein. Ja, mittlerweile bin ich da zum Glück gelassener geworden. Ich arbeite immer noch daran, weil ich weiß, dass ich viele Dinge, die vielleicht nicht so wichtig oder entscheidend sind, immer noch sehr ernst nehme. Aber es wird von Tag zu Tag besser.
Weißt du, was man sagt, was der beste Bekämpfungsmechanismus von Bürokratie ist?
Nein, sag du mir's.
So viel zu tun bekommen, dass man die vermeintlich unwichtigen Tätigkeiten, das heißt die Dinge, die auch ohne einen dann funktionieren oder die man sagt, okay, wenn ich da jetzt, ob ich da jetzt einen Termin reingucke, der vergeben ist oder nicht, wenn ich heute nicht genug Zeit habe, dann lasse ich halt es sein, in diese Termine reinzugucken. Das ist der beste Bekämpfer der Bürokratie. Ich bereite jetzt gerade eine Präsi vor, wo es nur um Bürokratie geht. Und das ist immer wieder das wiederkehrende Muster. Sprich, je voller du bist mit Arbeit und du willst nicht deine 60 auf 65 Stunden ausdehnen, dann schmeißt du automatisch das aus deiner Sicht am besten Laufende oder das Unwichtige runter. Und so ist es eigentlich auch in, ja, wenn man so will, Behörden. Bürokratie ist ja nichts per se Schlechtes, ja. Weber hat, Max Weber 1920 hat die Bürokratie, das war eigentlich sogar etwas Gutierendes, das war etwas Positives, ist organisiert, ne? Man sagt ja bei zum Beispiel, wenn du in die Behörden reingehst und sagst, nimm da 10% der Leute raus, dann wird der Behördenleiter vernünftigerweise die Behörde so strukturieren, dass einige der Sachen nicht mehr gemacht werden und andere Sachen werden dann gemacht. Das heißt, das baut automatisch unwichtige Prozesse ab, wenn man es denn richtig macht. Aber ich möchte da nochmal ein bisschen reinpieksen. Und zwar, du sagst, du hast selbst in jeden Termin reingeguckt. Ich kann das gut verstehen, wenn viele Termine ausfallen. Hast du mal eine Phase gehabt, wo vereinbarte Termine gerade letztes Jahr, also 2023, September, Oktober, November 23 sind extrem viele Termine in Zahnarztpraxen in Deutschland ausgefallen. Hast du das auch gemerkt bei dir?
Ja, also ich habe es auch gemerkt. Es hat mich jetzt nicht schlimm getroffen, sage ich mal, weil ich ein Mensch bin, der natürlich versucht hat, ziemlich viel reinzupacken. Und meine Dokumentation, das habe ich ja immer außerhalb der Öffnungszeiten gemacht. Also es war wahrscheinlich gut für mich, dass ich auch mal durchatmen konnte, aber wir haben es auch gemerkt. Zwar nicht gravierend, wie es vielleicht in den Städten vor allem war, weil die Leute hier auf dem Land noch schon verbindlicher sind und auch wissen, dass es nicht so toll ist, wenn sie ihre Termine nicht einhalten, aber wir haben es auf jeden Fall gemerkt und hatten auch Absagen. Ja.
Was für eine Systematik hast du, mit Terminabsagen umzugehen?
Also am Anfang, als ich die Praxis übernommen habe, gab es keine Systematik. Die mussten wir komplett neu einführen. Wir haben dann angefangen, Backup-Listen zu erstellen, Wartelisten zu erstellen mit Patienten, die flexibel sind und die gerne vorgezogen werden möchten. Haben dann bei den Terminabsagen, wenn es glücklicherweise Absagen sind und keine No-Shows, die Termine wieder gut aufgefüllt bekommen. Ich habe auch von Anfang an keine Sperrzeiten gehabt für Schmerzpatienten, sondern wir haben wirklich das Terminbuch voll bestellt und dann, wenn Lücken entstanden sind, die wieder aufgefüllt und haben es so eigentlich gut geschafft, das wieder aufzufüllen. Natürlich ist es schwierig, wenn ein 4-Stunden-Termin kurzfristig ausfällt, aber das hatten wir, glaube ich, in den 2,5 Jahren bis jetzt nur einmal. Dass so kurzfristig abgesagt wurde, dass das nicht mehr zumindest in meiner Behandlungsspalte aufzufüllen war. In der Prophylaxe sieht das natürlich schon anders aus. Wenn da kurzfristig abgesagt wird, vor allem für die Termine vormittags, ist es natürlich schwierig, bis zum nächsten Tag die Termine wieder zu besetzen. Das heißt, die Ausfallquote in der Prophylaxe ist bei uns auf jeden Fall höher gewesen als in meinen Behandlungen.
Jetzt kommt die Werbung.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Wie gehst du damit um, wenn ein Patient oder ein Neupatient, den du bekommst, nicht zum Termin erscheint? Gibt es da eine Rechnung oder ist er sofort raus?
Das ist ein Thema, mit dem wir uns momentan sehr viel beschäftigen und wir haben noch keine ideale Lösung gefunden. Die Patienten werden auf jeden Fall aufgeklärt und wenn sie unsere Anamnese unterschreiben, haben wir auch nochmal einen Absatz, wo deutlich darauf hingewiesen wird, dass ein Ausfallhonorar in Rechnung gestellt werden kann.
Hast du das jemals in Rechnung gestellt bisher?
Nein, ich habe es nicht in Rechnung gestellt.
Du drohst sozusagen.
Also es ist wirklich nur, um die Patienten zu erziehen und um mir die Freiheit nehmen zu können, den Patienten dann auch nicht mehr dran zu nehmen. Am Anfang hat man natürlich Angst, gerade wenn man eine Praxis übernimmt, da ganz klar zu sein, weil man natürlich nicht möchte, dass man viele Patienten verliert. Aber mittlerweile ist es so, wenn Neupatienten ihre Termine nicht absagen und einfach nicht erscheinen, kommen die auf eine Liste, auf die rote Liste sozusagen. Und Wir versuchen den Patienten dann natürlich keine Termine mehr zu vergeben, außer es gab einen triftigen Grund und sie rufen an und sie entschuldigen sich, aber nur dann dürfen sie nochmal kommen.
Nutzt du irgendwelche Tools zur Patientengewinnung?
Wir benutzen keine Online-Terminvergabe, aus dem Grund, dass ich momentan noch in der Praxis gut besetzt bin an der Rezeption und wir das alles auffangen können. Und weil ich das Gefühl habe, dass die Patienten eine höhere Verbindlichkeit haben, wenn wir sie zumindest schon mal persönlich am Telefon gesprochen haben. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn wir Online-Termine freigeben würden, dass die No-Show-Rate einfach ansteigen würde.
Ja, ist auch 100% so. Und wenn du genug Termine hast, du hast mir gesagt, dass du im Prinzip überläufst und nicht weißt, wohin du die Patienten stapeln sollst, warum solltest du dann noch einen Teil der Patienteneinnahmen irgendwo hin überweisen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das Geld kannst du viel besser in deine Fortbildung, in die Fortbildung deiner Mitarbeiter und das Weiterkommen und das Wachsen, das Zusammenwachsen deiner Organisation investieren. Da ist es viel, viel besser aufgehoben. Jetzt eine Frage, die habe ich dir vor dem Podcast schon gestellt, sehr allgemein jetzt mal gestellt. Und zwar, man hat ja Vorstellungen, wenn man sich niederlässt, was man so verdient und ob man zurechtkommt, ob man nicht zurechtkommt. Du hast ja sicherlich auch solche Vorstellungen irgendwann mal gemacht. Man braucht das zum Leben. Kriegt man das denn hin? Hast du am Anfang doll Angst gehabt, dass du nicht genug einnehmen kannst, sodass du deine laufenden Ausgaben bedienen kannst?
Vor der Niederlassung, als ich noch angestellt war, hatte ich viel mehr Ängste als jetzt. Und ich habe versucht, das komplett abzustellen. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich seitdem die Praxis, also seit 1. Januar 2022, ich kein einziges Mal schlecht geschlafen habe oder auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht habe, das finanziell nicht zu schaffen oder irgendwie an die Kredite gedacht habe, weil es mich einfach so erfüllt hat und ich die Arbeit so toll finde und ich das Gefühl habe, dass einfach so viel Spaß macht und wir so wachsen, dass ich diese Ängste komplett abstellen konnte. Und da bin ich sehr dankbar. Also die Ängste waren vorher größer als Angestellte, muss ich sagen. Aber wenn man dann erstmal drin ist und man merkt, okay, was man eigentlich alles geschafft bekommt, dann sind die Ängste eigentlich zum Glück bei mir zumindest weg.
Du warst Optis Summer School ein halbes, dreiviertel Jahr vor deiner Niederlassung. Stellvertretend für alle anderen Niederlassungsseminare. Du hast dich ja mit der Niederlassung beschäftigt, hast ja trotzdem gesagt, okay, wie kriegen wir es hin? Ist das denn so, dass du sagst, von dem, was du dir vorgestellt hast, du bist drunter, so nach 2 Jahren, du bist so auf Linie oder du bist sogar ein bisschen über deinen Erwartungen?
Ich bin komplett über meinen Erwartungen. Also, was wir jetzt schon alles geschafft haben, das hätte ich mir niemals auch nur vorstellen können vor 2,5 Jahren. Also da, wo wir jetzt stehen, da hätte ich uns vielleicht frühestens nach 5 bis 8 Jahren eingeordnet.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, man unterschätzt sozusagen signifikant, also ich höre immer wieder, was auch stimmt, man überschätzt das, was man sozusagen in einer Woche, in einem Monat leistet und unterschätzt fundamental, was man in einem Jahr, 2 Jahren oder sogar 10 Jahren schafft. Man hat ja gar keine Vorstellung, was man von jetzt an in 10 Jahren eigentlich alles wegmachen kann, wenn man das so ein bisschen gut plant und aufbaut. In dem Sinne, Ricarda, vielen Dank für deine Insights und ich freue mich auf unsere Abschlussfolge. Praxisübernahme unter 30, da bist du prädestiniert für, darüber zu erzählen in der nächsten Episode. Vielen Dank auch jetzt für deine Zeit.
Ja, gerne, Christian. Bis dann.
Bis dann. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch gefallen die Episoden. Und wenn ihr da Fragen zu habt, bitte an henrizi@opti-hc.de. Auch gerne konkrete Fragen, wenn ihr hier anstelle von Ricarda mit mir in einem Gespräch sitzen wollt. Tut auch nicht weh, das kann Ricarda bestätigen. Und bis zur nächsten Episode. Viel Spaß. Ciao, ciao.